Jo, einen schönen guten Morgen wünsche ich alle zusammen. Mir hat vor kurzem jemand gesagt, dass er glaube, dass der Mensch im Allgemeinen einen guten Kern hat. Aber das Gute muss halt gefördert werden. Ein Ausdruck aus dem Menschenbild des Humanismus, das immer aus dem Internet gezogen hat, da steht Folgendes: Der Mensch ist im Kern gut. Die Aufgabe aller Menschenbildung besteht darin, diesen guten Kern zu entfalten. Das Böse in der Welt beruht auf fehlender Einsicht des Menschen. Es ist dadurch zu beheben, dass die Menschheit sich in einem höheren Bildungsniveau weiterentwickelt. Eine gängige Ansicht in der heutigen Zeit und sie kann falscher nicht sein. Stark von den östlichen Religionen und der Esoterik unterstützt, die zwar nicht ganz so einseitig sind, weil diese sagen, es gibt schon was Gutes, gibt aber auch was Schlechtes, sogenanntes Yin und Yang. Aber zurück zu diesem Gespräch. Ich erwiderte, was ist denn in der Kindererziehung? Muss man den Kindern eigentlich zeigen, zornig zu sein? Oder ihnen zeigen, ja, wie und dass sie streiten und neidisch sein sollen? Ich sagte, die Erziehung ist eigentlich nicht das Gute im Menschen zu fördern, sondern das Böse einzudämmen. Ich verwies auf das, was Jesus sagte in Matthäus 15, Vers 19. Da sagt nämlich Jesus, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht oder Hurerei, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Nicht bei jedem Menschen sind natürlich alle aus oder ist bei jedem die Auswirkung gleich. Das ist klar. In 1. Mose 6, Vers 5 steht, bevor die Sintflut kam, Folgendes: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und auch das Neue Testament greift diesen Gedanken auf, wenn jemand denkt, ja, heute ist es irgendwie anders. Da steht, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also die Zeit, in der wir jetzt leben. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alles wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Nicht, dass Essen und Trinken, Heiraten etwas Schlechtes wäre, aber sie machten alles ohne Gott. Darum merkten sie es gar nicht, dass Gott es einleitete, sie dahin zu raffen. Im Unterschied zu heute, heute heiraten sie gar nicht mehr. Das ist vielleicht der Unterschied zu der heutigen Zeit, also nicht alle natürlich, aber einige. Aber noch eine Stelle müssen wir lesen. Wir könnten ja jetzt vielleicht denken, ja, wenn wir irgendwie geistlich sind und zum Glauben kommen, dann wird das alles besser. Aber lassen wir mal Paulus reden. In Römer 7, Vers 17 und 18 sagt er, große geistliche Apostel Paulus. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Puh. Follow your heart. So ist ein Spruch, der heute hoch im Kurs ist. Es gibt auch sämtliche Produkte, Tassen, T-Shirts mit diesem Spruch drauf. Und heißt so viel wie, folge deinem Herz oder höre auf dein Herz. Ist das aber gut, auf sein Herz zu hören, von dem Jesus sagt, wie vorher gelesen, dass aus dem Herzen böse Gedanken, Mord, Ehebruch und so weiter kommen? Das Gespräch, das ich anfangs erwähnte, dann danach eine Andacht oder eine Kurzandacht und dann noch mit der Begegnung von Jeremia 17 hat mich eigentlich darauf gebracht, dieses Thema oder über dieses Thema mal genauer nachzudenken. Nachdem ich kein Freund von Themenpredigten bin, möchte ich heute mit uns Jeremia 17 ein paar Verse durchnehmen und ich hoffe, dass sie euch genauso anspricht, wie auch mich sie angesprochen hat. Ich möchte mit euch zusammen Jeremia 17, 1 bis 18 lesen. Jeremia 17, 1 bis 18. Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Wie an ihre Kinder, so denken sie an ihre Altäre und ihre Ascherim bei den grünen Bäumen, auf den hohen Hügeln, auf den Bergen im Gefilde. Dein Vermögen, alle deine Schätze werde ich zur Plünderung preisgeben, auch deine Höhen um der Sünde willen, die in deinem ganzen Gebiet begangen wurde. Und du wirst, und zwar durch dich selbst, dein Erbteil loslassen müssen, das ich dir gegeben habe. Und ich werde dich zum Sklaven deiner Feinde machen, in einem Land, das du nicht kennst. Denn ihr habt ein Feuer angezündet in meinem Zorn. Es wird ewig brennen. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre, ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Trügerisch oder schwierig ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es, wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten, wie ein Rebhuhn, das brütet, ohne geleckt zu haben. So ist, wer Reichtum erwirbt, aber nicht mit Recht. In der Mitte seiner Tage muss er ihn lassen, und an seinem Ende wird ein Tor sein. Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, Stätte unseres Heiligtums, Hoffnung Israels, Herr. Alle, die dich verlassen, werden zu Schanden werden, und die von mir abweichen werden, in die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Heile mich, Herr, so werde ich geheilt. Rette mich, so werde ich gerettet, denn du bist mein Ruhm, Siehe, sie sagen zu mir, wo ist das Wort des Herrn? Es soll doch kommen. Ich aber habe mich dem Hirtendienst nicht entzogen und habe den unheilvollen Tag nicht herbeigewünscht. Du kennst es ja, was aus meinen Lippen hervorging, war vor deinem Angesicht. Werde mir nicht zum Schrecken, du bist doch meine Zuflucht am Tag des Unglücks. Lass meine Verfolger zu Schanden werden, aber mich lass nicht zu Schanden werden. Lass sie schreckerfüllt sein, aber mich lass nicht schreckerfüllt sein. Bringe über sie den Tag des Unglücks und mit doppelter Zerschmetterung zerschmettere sie. Ich habe den Text in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil Juda, Auswirkungen des sündigen Herzens. Dann die zweite Gliederungspunkt Gottes Sicht über das Trachten des Herzens. Und dann am Ende noch Jeremias Erfahrung in der Verkündigung oder als Hirte. Ja, in welche Zeit spricht eigentlich dieser Text hinein? Das müssen wir erstmal kurz einordnen. Jeremia wurde ja im 13. Jahr des Königs Josia zum prophetischen Dienst von Gott berufen. Das war etwa 627 vor Christus. Jeremia sollte Juda verkündigen, dass ihr Herz voller Götzendienst ist, das von dem König Manasse in den 55 Jahren seiner Herrschaft gefördert und geschürt wurde. Ja, es wurde nicht nur gefördert, sondern sie wurden regelrecht darin in Gefangenschaft genommen. Und dann kam dieser Josia, die meisten kennen ja diesen jungen König. Mit 8 Jahren wurde dieser Josia, der Enkel des Manasse, zum König gemacht. Und diese Zeit, als Josia gewirkt hat, war so eine Art Hochzeit für das Volk. Und auch so die letzte geistliche Erneuerung. Josia fand ja damals eine Abschrift des mosaischen Gesetzes, das er vorlesen ließ und auch den Götzendienst weitgehend abgeschafft hatte. Aber die Erweckung war weitgehend nur äußerlicher Natur. Im Herzen, im tiefsten Herzen, hat Juda die Götzen nie losgelassen. Das alles spielt sich in 2. Könige 22 und 23 ab. Josia starb vorzeitig und der Götzendienst war sofort wieder präsent. Man merkte dann, die Erweckung war eigentlich nur äußerer Schein. Das Herz lechzte im Geheimen nach den Götzen. Drum war die Aschera ruckzuck wieder da. Aschera war ja diese Muttergöttin der Kanaaniter. Und genau in diese Zeit spricht jetzt dieser Text hinein. Nämlich über die Sünde Judas oder die Auswirkung dieses sündigen Herzens oder dieses Götzendienstes. Die Sünde Judas wird hier sehr detailliert beschrieben. Gott sagt hier, dass die Sünde Judas sichtbare Folgen hatte. Im Vers 1 steht es. Da steht, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffen, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Eisen und Diamanten wurden hier wegen ihrer außergewöhnlichen Härte vielleicht auch benutzt. Es war ganz fest und fast unwiderruflich in die Tafeln ihres Herzens eingraviert, eingegraben, und sie waren in ihren Götzen, Altären auch sichtbar geworden. Hörner waren steinerne Spitzen an den 4 Ecken eines Altars. Und dort war die Aschera, die kananitische Fruchtbarkeitsgöttin, auch sichtbar geworden. Und die wurde auch angebetet. Es war so intensiv mit dem Götzendienst, dass sie an die Götzen dachten, wie an ihre Kinder. Haben wir gedacht, wer Kinder hat, weiß, die eigenen Kinder sind immer in unseren Herzen. Wir denken an sie, wir beten für sie. Sie sind alle Zeit in unseren Gedanken, auch wenn sie vielleicht erwachsen sind, wenn sie aus dem Haus sind. Genauso hat Juda an die Altäre und die Ascherim gedacht. Gott lässt so etwas nicht ungestraft. Sünde hat immer Konsequenzen. Und das kann natürlich unterschiedlich aussehen. Hier ist es von Gott beschlossen worden. Dein Vermögen, alle deine Schätze werde ich zur Plünderung preisgeben. Auch deine Höhen um der Sünde willen. Nicht um irgendwas, sondern um der Sünde willen. Dein Erbteil musst du loslassen, das ich dir gegeben habe. Ich werde dich zum Sklaven deiner Feinde machen in einem Land, das du nicht kennst. Denn ihr habt ein Feuer angezündet in meinem Zorn. Und das wird ewig brennen, sagt hier Gott. Gott hat grundsätzlich entschieden, eigentlich das Volk Juda zu segnen. Und was ist die Reaktion des Volkes? Sie wenden sich zu den Götzen, zu den Abgöttern, die gar nicht existieren, sondern hinter der Aschera steckt letztendlich der Lügner von Anfang an, der Verblender von Anfang an, nämlich Satan. Deshalb reagiert hier Gott auch so zornig. Und eigentlich ist Jeremia jetzt dazu bestimmt, das Volk darüber zu unterrichten und sie zur Umkehr zu leiten. Und wir wissen, das ganze Buch Jeremia, wie viel Gegenwind auch der Prophet Jeremia dafür bekommen hat. Wir kommen am Ende des Textes nochmal drauf, im dritten Gliederungspunkt. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Gottes Sicht über das Trachten des Herzens. Ab dem Vers 5 sind keine direkten Aussprüche, sondern es ist eine Art Gedicht, das aber klar darbringen soll, dass hier Gott oder Gottes Sicht eigentlich der Dinge zu sehen ist. Nicht umsonst steht hier, so spricht der Herr, oder in anderen Übersetzen, ich, der Herr, sage, oder Ausspruch des Herrn steht auch in manchen Übersetzungen. Und sagt natürlich aus, dass hier der Prophet die direkten Gedanken Gottes weitergeben möchte. Zunächst kommt der Fluch im Vers 5 und 6, dann der Segen im Vers 7 und 8 und dann eine klare Sicht mal über dieses unheilbare Herz des Menschen. Im Vers 5 steht, verflucht der Mann, ein Fluch, der ausgesprochen wird gegen jemand, der sich etwas zu Schulden kommen hat lassen. Und bei einem Mann ist ein junger Mann wohl gemeint, der schon durchaus Familie hat und diese als Oberhaupt zu führen hat. Das heißt auch zwischen den Zeilen, dass sein Verhalten auch sichtbar geworden ist und dass es ein negatives Zeugnis mit sich bringt. Auf Menschen vertrauen, was ist damit gemeint? Natürlich wird es immer so sein, dass wir im gewissen Sinn auf Menschen vertrauen müssen. Wir arbeiten in einer menschlichen Organisation und sind auf unsere Geschäftsleitung vielleicht angewiesen. Wir vertrauen auf Menschen, den Ehepartner, die Politik, die Polizei, und so weiter. Aber hier ist etwas anderes gemeint. Wenn wir in allen Lebenslagen nur auf Menschen vertrauen, ohne Gott mit einzubeziehen, dann wird es auch so sein, dass unser sündiges Fleisch zu unserem kräftigen Arm wird, wie es am zweiten Teil des Satzes gesagt wird. Wenn wir uns vom Fleisch leiten lassen, kommt nichts Geistliches dabei raus. Und somit wird ganz automatisch unser Herz vom Herrn weichen. Am Ende wird er ein Tor sein, im Vers 11. Alle, die dich verlassen, werden zu Schanden werden, im Vers 12. Und alle, die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden. Also keine himmlische Heimat. Die Auswirkung wird sichtbar und sehr staubig sein. Hier wird geredet im Vers 6 von Wüste, in der sie wohnen. Salziges Land, verödet, trocken, unfruchtbar, wo eigentlich niemand sein möchte. Vielleicht ist unsere Erfahrung auch eine andere. Diesen Gedanken gibt es im Wort Gottes auch, dass es denen besonders gut geht, die vom Herrn weichen und die unbekümmert die Gottlosigkeit leben. Aber ich glaube, das ist nur äußerer Schein. In Wahrheit ist eine Wüste da. Das hat sich trocken und verdorrt. Auch wenn es äußerlich vielleicht nicht so aussieht. Manche geben ihr Bestes nach außen. Kann bei uns Christen natürlich auch passieren. Gott sieht das Herz und wie es wirklich aussieht. Gott sieht Dürre. Und ab Vers 7 kommt jetzt eine ganz andere Sicht Gottes. Auch diese Sicht gibt es natürlich. Ab Vers 7 kommt der Gesegnete, der auf den Herrn vertraut, auf dessen Vertrauen der Herr ist. Und das ist komplett was anderes. Auch die Frucht, gell? Ein Mann, der weiß, hinter allem, was geschieht, steht der lebendige Gott. Praktisch gesehen, in unserer aktuellen Situation müssen wir viel Menschliches durchmachen, in dieser Corona-Pandemie. Wir müssen da viel auf uns nehmen von den ganzen Corona-Maßnahmen. Die Impfpflicht, Quarantänemaßnahmen und so weiter, was da alles auf uns zukommt. Aber wir wissen, hinter allem steht der lebendige Gott. Unser wahres Ziel ist nicht das Besiegen dieses Viruses, wobei wir nichts dagegen hätten wahrscheinlich, wenn es so passiert. Aber unser wahres Ziel ist eigentlich Johannes 3, Vers 16. Das ewige Ziel in Jesus Christus in der Ewigkeit, oder? Und das haben wir im Blick. Das ist bei uns im Fokus. Und das lässt uns aufsprudeln wie Quellwasser. Es ist ja ein faszinierender Anblick. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ich in den Bergen bin und so ein frisches Bergwasser kommt aus dem Berg raus. Das ist einfach ein schönes Bild und nimm mir dieses Bild mal her für einen gesegneten Menschen. Da steht auch noch im Vers 7, glaube ich, sie fürchten sich nicht, wenn die Hitze kommt. Ich habe unwillkürlich hier an den Klimawandel gedacht, der ja heute uns in Angst und Schrecken versetzen will. Und ja, wir sollten das zwar beobachten, aber wir sollten uns nicht fürchten darüber, weil Gott auch da seine schützende Hand darüber hat. Und vielleicht ist es auch so, in seinem Plan, dass es geschehen muss. In letzter Zeit soll ja auch einiges in der Natur sich verändern. Das steht ja auch in der Endzeitrede Jesu, dass Unwetter kommen werden, Umweltkatastrophen und so weiter. Aber im Vers 8 steht, auch wenn die Dürre, die äußerliche Natur, kommt, trägt der Gesegnete Frucht und ist unbekümmert. Im Vers 8 steht es. Ich lese es gerade nochmal. Es wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Mir ist in diesem Punkt eingefallen, dieses Lied, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Steht ja auch in Nehemia 8, Vers 10. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wir wissen, dass es nicht immer so ist. Wir haben auch Phasen des Lebens, wo es nicht so rund läuft. Aber im Allgemeinen ist es so, wie es im Psalm 1 steht auch. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen, wie es im Vers 8 am Ende heißt. Jetzt kommt der Vers 9. Im Vers 9 steht jetzt der ein Einschub, das sehr wohl was mit unserem Thema zu tun hat, unser sündiges Herz. Und da wird das Herz jetzt nochmal ganz direkt angesprochen von Gott. Vers 9. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Zwei Begriffe stechen hier über das Herz heraus. In diesem Fall kann kein Kardiologe daran etwas ändern, weil die Begriffe eigentlich auch nichts mit dem medizinischen Zustand des Herzens zu tun hat, sondern mit dem, was Jesus ganz am Anfang, oder was ich ganz am Anfang von Jesus zitiert habe. Denn aus dem Herzen kommen. Hier zwei Begriffe, trügerisch, mehr als alles. Also alles Böse hat darin ihren Ursprung. Es bedeutet in der Wortbedeutung uneben, höckerig. Das Wort ist so ein ähnliches Wort wie Ferse, Fußspur und bedeutet wahrscheinlich gleichermaßen, dass es immer eine Spur hinterlässt. Vielleicht bei jedem ein bisschen anders, das ist klar. Und nicht bei jedem mit der gleichen Intensität wie bei dem anderen. Die Erziehung, die Umstände des Lebens, das Umfeld spielen hier natürlich eine prägende Rolle. Und natürlich auch die Macht. Wenn man bedenkt, damals die Nazis, als die Macht bekommen haben, zu was sie alles fähig waren. Und manchmal sieht man auch in Ländern, wenn die Polizei ausfällt, wenn die Exekutive wegfällt und nicht mehr funktioniert, wie dann plötzlich die Geschäfte geplündert werden, wie Mord und Totschlag herrscht auf einmal. Das sagt etwas aus über das Herz. Das Herz ist unheilbar, steht im Vers 9. Das ist auch der Grund, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Er ist nicht zu uns gekommen, um unser Herz zu reparieren oder besser zu machen. Nein. Was steht in Johannes 3, Vers 3? Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Sagt aus, unser Herz ist irreparabel. Manche sagen, wenn sie eine lange Zeit oder wenn sie eine längere Zeit gläubig sind, Gott hat mich schon ein bisschen besser gemacht. Pustekuchen. Was besser ist, hat der Herr mit dem Geist Gottes bewirkt an dir. Aber nicht du bist besser geworden. Im Vers 10 bis 13 macht Gott nochmal deutlich, dass Gott das Volk Juda bis in die kleinsten Ritzen durchschaut hat. Das Herz, das er erforscht und das er durch und durch kennt. Die Nieren, die er prüft, also die Nieren stehen so für das Gewissen, für das Streben, für das Tun. Er sieht die Frucht der Taten. Das steht alles im Vers 10. Was er ausbrütet, auf was er sein Leben baut, oder auf Gott oder den Reichtum oder Materielles gebaut hat, das kommt am Ende dann auf, ob er als Tor da steht. Oder als einer, der auf die lebendige Quelle gebaut hat. Oder in die Erde geschrieben ist. Mir ist es so deutlich geworden, was man jetzt gerade in den Olympischen Spielen so hört, wenn jemand Goldmedaille gewinnt. Boah, das ist eine Sache für die Ewigkeit. Dann haben wir gedacht, eigentlich eine große Lüge. Wo ist denn die Goldmedaille in 100 Jahren? Da denkt doch kein Mensch mehr dran. Die ist wahrscheinlich schon in 5 Jahren vergessen. Aber das sind aber Menschen, wenn sie die auf menschliche Dinge bauen. Und darum steht auch hier auf die Erde geschrieben letztendlich. Die auf die Erde bauen, der ihr Lebens Elixir ist letztendlich auf Erde geschrieben, ja, vielleicht auf eine Goldmedaille oder auf irgendwas, was sie vielleicht gegründet haben oder sowas. Wir kommen zum dritten Punkt. Am Ende bezeichnet Gott die Menschen, die auf Menschen vertrauen, als Tor oder als Narr. Sie haben ihr Leben auf Menschliches gebaut. Der dritte Teil, und jetzt kommt eigentlich der Teil von Vers 14 bis 18, das ich vielleicht nochmal lesen möchte. Da geht's um Jeremia. Heile mich, Herr, so werde ich geheilt. Rette mich, so werde ich gerettet, denn du bist mein Ruhm. Siehe, sie sagen zu mir, wo ist das Wort des Herrn? Es soll doch kommen. Ich aber habe mich dem Hirtendienst nicht entzogen und habe den unheilvollen Tag nicht herbeigewünscht. Du kennst es ja, was aus meinen Lippen hervorging, war vor deinem Angesicht. Werde mir nicht zum Schrecken, du bist doch meine Zuflucht am Tag des Unglücks. Lass meine Verfolger zu Schanden werden, aber mich lass nicht zu Schanden werden. Lass sie schreckerfüllt sein, aber mich lass nicht schreckerfüllt sein. Bringe über sie den Tag des Unglücks und mit doppelter Zerschmetterung zerschmettere sie. Also Vers 14 lässt jetzt in das Herz des Jeremia blicken. Er erwartete alles von Gott und nichts von sich selbst. Heilung. Heile mich, so werde ich geheilt. Rettung. Rette mich, so werde ich gerettet. Denn du bist mein Ruhm. Schöner könnte man die liebevolle Abhängigkeit zu Gott eigentlich nicht ausdrücken, oder? Jetzt kommt natürlich ein gewisser Frust natürlich an die Hörer des Wortes zur Sprache. Und da muss man natürlich den Hintergrund bedenken. 50 Jahre rief Jeremia zur Buße auf. und kündigte Gottes Gericht an. Die Reaktionen dieser langen Zeit waren unterschiedlich, aber weitgehend stieß er eigentlich auf Ablehnung. Sie sagen zu mir, tja, wo ist denn das Wort des Herrn? Es soll doch kommen. Und wird hier so deutlich dieser Hochmut der Hörer. Und so ähnlich ist es doch heute auch, oder? Ja, ja, das alte, verstaubte Buch, oder? Ach, ihr seid doch die ewig Gestrigen. Außerdem ist es doch alles vom Menschen geschrieben. Papier ist geduldig und so weiter, was man alles so hört, wenn man mit dem Wort kommt. Lernen wir von Jeremia. Er hat sich dem Hirtendienst nicht entzogen. Im Vers 16. Und den unheilvollen Tag nicht herbeigewünscht. Er hat sich dem Wort Gottes und der Botschaft vollkommen unterworfen. Vers 15 und 16 sind gewaltig. Was aus Jeremias Lippen zu den Menschen ging, das war vor seinem Angesicht. Das heißt, er hat nur das wirklich gesagt, was auch vor Gott richtig war, ja, was Gott auch abgesegnet hat, ja, so könnte man das vielleicht so sagen, was vor Gottes Angesicht auch Bestand hat. Das heißt, er predigte das lebendige Wort Gottes und nichts anderes. Er wusste, dass auch bei den Reaktionen der Menschen seine Zuflucht ist, aber die Reaktion des Menschen ist nicht der Maßstab für richtig oder falsch. Er tat es deshalb immer weiter. Auch wenn die Welt gegen uns ist, Gott ist und bleibt unsere Zuflucht. Auch wenn die Welt es nicht hören möchte, soll das Evangelium verkündigt werden, zur Zeit und zur Unzeit, heißt es ja auch mal im Neuen Testament. Egal, wie die Reaktionen sind. Dennoch ist hier auch einiges an Frust zu spüren in dem letzten Vers, den ich euch nicht vorenthalten möchte, Vers 18. Lasst meine Verfolger zu Schanden werden, aber mich lass nicht zu Schanden werden. Lass sie schreckerfüllt sein, aber mich lass nicht schreckerfüllt sein. Bringe über sie den Tag des Unglücks und mit doppelter Zerschmetterung zerschmettere sie. In allen drei Gliederungspunkten kam das sündige Herz vor, direkt oder auch indirekt. Und auch wir werden immer wieder unwillkürlich mit unserem Herzen, mit unserem, aber auch mit dem sündigen Herzen der anderen konfrontiert. Judas Sünde zeigte sich in einer Gebundenheit des Götzendienstes, in der Gefahr, in der wir auch immer wieder stehen und die Menschen immer wieder stehen. In Teil 2 zeigt Gott das trügerische Herz, das unebene, das höckerige, trügerische Herz, dass es sich gerne Menschen auf sein eigenes Fleisch vertrauen lässt. Aber auch in der Verkündigung und im Hirtendienst sind wir, wie auch Jeremia, herausgefordert, mit Widerstand zu rechnen und extremen Gegenwind zu erwarten und zu ertragen. Auch aus der Sicht des Verkündigers oder Hirten ist es so, dass letztendlich das Herz nicht besser ist als der, der die Botschaft hört. Jesus ist nicht gekommen für Gerechte, sondern für Sünder zur Buße. Ich hoffe, das haben wir so verstanden. Unser böses Herz, unsere Sünde hat den Herrn ans Kreuz gebracht. Ich möchte eine Geschichte lesen zum Schluss. In der alten Pinakothek in München hängt ein kleines Bild Rembrandts. die Kreuzaufrichtung. Es zeigt, wie der Marterpfahl, der den Tod langsam und qualvoll heraufführt oder herabführt, in den Boden gerammt wird. Am Fuß des Kreuzes, genau in der Mitte des Bildes, erkennt man den Maler selbst, den noch jugendlichen Rembrandt, in der Pose eines Handlangers, der einfach tut, was ihm befohlen wird und sich dabei schuldig macht. Rembrandts Vorliebe für die Beobachtung und Darstellung der eigenen Person ist bekannt. Trotzdem bleibt es überraschend, ihm in dieser grausamen Szene zu begegnen. Ein einziger Sonnenstrahl bricht sich durch die Wolkenbahn und führt genau am Kreuz vorbei auf einen der Folterknechte. Man erkennt sein Gesicht. Es ist Rembrandt selbst. Als würde er damit sagen, ich habe dich ans Kreuz gebracht. Ich möchte mit uns zum Schluss noch 2. Korinther 5, ein paar Verse lesen, um nochmal deutlich zu machen, dass unser Herz neu gemacht werden muss, nicht repariert wird. 2. Korinther 5, Vers 17, Abvers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung oder Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Amen. Ich möchte nur mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, um nicht unser Herz zu reparieren, sondern unser sündiges Herz ans Kreuz zu bringen. Ja, wir wissen, dass du die Sünde ans Kreuz getragen hast, und zwar alle Sünde. Unser Schuldbrief hängt am Kreuz. An uns ist nichts, was den Himmel verdienen könnte. Und dafür danken wir dir. Danken dir, dass du für uns zur Sünde gemacht worden bist. Dass wir auch wie diese Folterknechte ja reingeschlagen hätten. Ja, wir wissen, dass du, Herr Jesus, alles getan hast, weil du uns geliebt hast und dich für uns hingegeben hast. Dafür sei dir Lob und Dank und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.